Hallo Leute, mir tut immer noch das Bein weh. Fast eine Woche, ey. Also eigentlich ist es nicht das Bein, es ist halt so unten am Bein. Schienbein. Aber es ist besser, obwohl ich gestern rennen war. Also, wer weiß, was das ist. Moin Lukas. Hast du Best-Practice-Tipps zum Schreiben von Docker-Files? Fällt mir so spontan nichts ein. In den Git-Repo einchecken. Aber das hat ja mit dem Docker-File selbst nichts zu tun. Ja, oh, ist relativ spät. Boah, ich habe echt keine Ahnung, was mir da... Da fragst du mich was. Fällt mir so spontan nichts ein. Ach ja, doch. Multistage-Builds. Also verwende Multistage-Builds, wenn möglich. Das sage ich immer möglich. Also Multistage-Build heißt, du lässt nicht alles, was du während der Build-Time brauchst, auch in deinem finalen Image drin. Multistage-Builds. Was ist heute geplant? Ich hatte nichts Besseres zu tun, bin angekommen, nix. Weißt du, was ich meine mit Multistage-Builds? Also Multistage-Builds sind Pog. Du kannst im Endeffekt 3-4 Build-Steps haben mit deinem Image und am Ende kommt dann irgendein Binary raus und dann machst du ein finales Image, wo nur das Binary reinkommt und dann hast du ja, einen Mini-Image. Ach ja, und, seriously, das mag nicht Best Practice sein, das mag vielleicht mein persönlicher Geschmack sein. Nimm nicht Alpine, nimm irgendeinen Minimal Debian oder so. Ist jetzt auch nicht so viel größer, schon größer, ist nicht so viel größer, hat aber einige Probleme von Alpine nicht. Zum Beispiel hast du keine Probleme mit teilweise DNS-Auflösungen und solchen Geschichten. Wie gesagt, das ist kein Best Practice. Viele Leute schwören auf Alpine. Ich nicht. Das macht gar keinen so großen Unterschied. Wenn du Multistage-Builds verwendest und dann irgendeinen Minimal Debian oder so nimmst, irgendeinen Slim Debian, Bookworm, Slim, was immer, dann ist das... Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber es ist jetzt nicht so, dass es die paar MB ausmachen. Übermorgen Zwischenprüfung. Ist doch nice. Weißt du, hast fast geschafft. Also, die Halbzeit, ne? Du hast quasi mehr Zeit geschafft, als mehr Zeit noch übrig. So musst du es sehen. Aber mach dir doch keine Gedanken um die Zwischenprüfung. Zwischenprüfung ist easy. Solange du, ich mach mal kurz Package-Updates, solange du ordentlich, ich weiß, dass sie mittlerweile in die Endnote eingeht, aber mach dir keine Gedanken, solange du ordentlich die alte Prüfung angeguckt hast, ist easy. Leute, macht euch keine Gedanken, die Zwischenprüfungen, die IHK-Prüfungen sind einfach. Es geht bei den IHK-Prüfungen, das muss man sich immer überlegen, es geht bei den IHK-Prüfungen nicht um fachliches Know-how. Das hat zwar oberflächlich den Anschein, hat's aber nicht. Jeder Noob schafft die IHK-Prüfung, wenn er versteht, wie die IHK Fragen stellt und was die IHK für Antworten haben will. Ihr könnt der krasseste Informatiker-Hackerman sein. Wenn ihr noch nie eine IHK-Prüfung gemacht habt, werdet ihr verkacken. Und ihr könnt der fachfremdeste BWL-Dude sein. Wenn ihr euch 2 Monate auf die Prüfung vorbereitet habt, schafft ihr die. Also so aussagekräftig ist die Abschlussprüfung bzw. die Zwischenprüfung, die IHK-Prüfung. Die IHK-Prüfung ist easy. Wenn ihr noch zusätzlich Ahnung habt und euch ein bisschen vorbereitet, dann ist das wirklich gar kein Problem. Das ist extrem viel, dass es keinerlei Eingrenzung gibt. Doch, du kannst das eingrenzen, indem du dir anguckst, was die letzten Jahre drangekommen ist. Die IHK-Prüfungen sind zu, sagen wir mal, 70% immer das Gleiche. Mal kurz Package-Updates. Die IHK-Prüfungen sind immer der gleiche Shit. 70%. Neue Spiegel-TV-Doku. Das System, die IHK. würde ich mich so gern zu interviewen lassen. Wie, es gibt keine Aur-Package-Updates. Was ist denn da los? Ich verwende Arch, by the way, damit ich täglich 5-mal updaten kann. Und jetzt kann ich nicht 5-mal updaten. Das gefällt mir aber nicht. Oh nein. Ich habe meine VM wieder kaputt gemacht. Irgendwas habe ich hier installiert, das ist komplett ultra rumspackt, sobald ich tracke mit der Maus. Das ist total im Arsch. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist komplett kaputt. Das ist deswegen eine VMware-Geschichte. Irgendeine VMware-Geschichte, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das habe ich auf meinem anderen Windows-Account mit VMware Workstation gar nicht. Da kann ich tracken und droppen, wie ich will, und das ist nicht kaputt. Nee, das ist noch VMware 17. Aber... nee. Ich habe noch nicht geupdatet. Nee, das ist es nicht. Ich mache kein Update auf 17.5. Nee, habe ich nicht vorgehabt. Aber das ist echt weird. Das habe ich manchmal. Wofür die Windows ME VM diesmal übrig geblieben? Diesmal übrig Bleibsel. Massive. Übrigens, danke Leute für die Subs letztens. Ich habe wieder nicht richtig reingeguckt. Gestern. Mr. Amek hat subscribed vor einer Minute. Dankeschön. Pock. John can play auch am Start. Huge, Leute. Dustin gestern vergessen. Herr Schocker auch am Start. Dan to Death auch wieder da. Darkseid hat gestern subscribed. Alles irgendwie wieder übersehen. Oder glaube ich zumindest, dass ich übersehen habe. Zedge. Oh, ich hab saumäßig wenig Subs gerade. Also das macht schon was aus, ob man regelmäßig streamt oder nicht. Ich habe in letzter Zeit kaum gestreamt. Und instant... Naja gut, ich meine, warum sollte man auch Subs verlängern für jemanden, der nicht streamt? Ne? Macht ja keinen Sinn. Würde ich auch nicht machen. Leute, ich habe heute Mittag wieder was mega Ungesundes gegessen. Und zwar... und auch noch viel. Also nicht einfach nur ungesund, sondern auch noch viel ungesund. Tintenfischringe, also frittierte Tintenfischringe mit Pommes frites und so Dipsoße. Zwei Teller voll. Und es liegt mir immer noch im Magen. Ich merke das immer noch, ey. Keine Subs heißt bald Insi-Modus. Ja, korrekt. Genau. Also alle subscriben, wenn wir den Insi-Modus abwenden wollen. Noch eine... und was war das Ungesunde? Gab's Cola dazu? Nee, Wasser. Wasser, beste. Noch eine, alles halt fettig wie Sau. Ja. Und eigentlich nichts wirklich Gutes dran. Noch eine andere Frage. Kennst du eine Lösung, womit man seine GitLab CI-Config testen kann, ohne seine Commit-History zu zerschießen? Hä? Das verstehe ich nicht. Und du meinst Custom Pipelines, die Config für die Custom Pipelines, dass du immer wieder neu pushen musst, dass du siehst, ob es funktioniert. Gar nicht, einfach Force pushen. Amenden, Force pushen. Amenden, Force pushen. Du bist ja der Admin von dem Repo eindeutig, wenn du CI-Geschichten einrichtest. Amenden, Force pushen. Dann hast du immer nur einen Commit. Also, so würde ich das machen. Mozzarella Sticks sind auch nice. Wird mal wieder Zeit für einen Placement-Speedrun. Dazu müsste ich erstmal ein YouTube-Video machen. Ja, Darkseid, was hältst du davon? Amenden Force pushen. Amenden Force pushen. Das ist das Einfachste. So, jetzt nochmal gucken, ohne dass ich meine VM kille. Gibt's Updates hier? Leute, wisst ihr, was wir uns unbedingt mal zusammen angucken müssen? Wir müssen uns zusammen mal NixOS angucken. Einfach nur, weil es geht. Ich habe letztens ein Video geguckt, wo irgendjemand gesagt hat, es ist zwar unglaublich, aber stellt euch vor, der hat gesagt, er ist von Arch Linux umgestiegen auf NixOS. Das glaube ich zwar erst, wenn ich sehe, ich gehe nicht davon aus, dass ich in nächster Zeit auf irgendwas umsteigen werde. Aber das, was der in dem Video erzählt, ich calle auch Fake. Ja, ich glaube dem das nämlich auch nicht. Ich glaube dem Video tut es nämlich auch nicht. Aber ich fand das ganz interessant, was der in dem Video erzählt hat. Dass du zum Beispiel auch bei einem Upgrade, was fehlschlägt, zurückrollen kannst, es dann immer noch geht. Und dass es im Endeffekt eigentlich kein, wie soll man sagen, so lebendes Betriebssystem ist, sondern reproduzierbar sich nach jedem Reboot quasi selbst wiederherstellen kann anhand einer zentralen Config. Die Config sah ein bisschen weird aus, so nach dem Motto, sogar meine X-Config und i3-Config müsste in der Main-Config sein und so ein bisschen komisch ist das Ganze schon. Aber angucken kann man sich's mal. Ist das wie ein Docker-Image als OS? Wie es funktioniert, weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie es im Hintergrund funktioniert. Home Manager habe ich gesehen, aber wenn schon, machen wir gleich NixOS. Home Manager ist quasi der NixOS Package Manager ohne NixOS. Also, wie es funktioniert, weiß ich nicht. Max, wann gehst du mal wieder ins Stadion zur Eintracht? Ich war einmal in meinem... Kuxi, danke schön für den Sub. Ich war einmal in meinem Leben bei einem Fußballspiel und das war tatsächlich bei der Eintracht. Das ist aber schon ewig her. Damals hieß das Ding noch Waldstadion. Das letzte Mal, als ich in dem Stadion war und ich habe vergessen, wie es heißt, das hat ja schon 2-3 Namen die letzten Jahre über. Was ist es mittlerweile? Commerzbank Arena? Nee, das ist es auch nicht mehr. Dings Park? Irgendwas mit Park oder so? Deutsche Bank Park. Ja, also da war ich tatsächlich vorletztes Jahr. Bald Chainlaw Park. Ja, da war ich schon, ja. Also, da war ich vorletztes Jahr bei Iron Maiden in Frankfurt. Und da wäre ich besser nicht hingegangen. Aus zwei Gründen. Erstens, irgendwie schafft es keine Location in Frankfurt gescheiten Sound hinzukriegen. Aber es war trotzdem nice. Und zweitens habe ich mir Corona eingefangen dabei. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich da besser nicht hingegangen wäre. Warum? Nein, die History ist doch nicht zugeschissen, wenn du amendest und Force pusht. Das ist doch gerade der Witz da dran. Du hast keine Git-History damit. Du amendest immer deine Changes und Force pusht. Du hast genau ein Commit. Und das andere löschst du wieder. Quasi, überschreibst du damit. Du bist ja offensichtlich Admin dieses Repos, wenn du CI-Geschichten einrichtest. Kannst es auch so machen. Amenden, Force pushen. Amenden, Force pushen. Oder aber, du machst deine History eklig, bis es funktioniert und dann machst du ein Reset und machst ein ordentliches Commit. Nachdem du Admin des Repos bist, kannst du rumsauen in jedem Branch, wie du willst. Das könnte ganze... Oh, keine Ahnung. Oh, Sadke, Leute. Wisst ihr, was gerade gewesen ist? Meine Tür hat gerade so komisch geknackst. Und ich wollte gerade sagen, oh, ich glaube, meine Katze ist bestimmt an der Tür und will rein. Sadke. Poltergeist, bestimmt. Meinst du sowas wie GitLabs? Das ging nicht an mich. Fear of the Dark. Ja. Ich bin ja immer noch der Meinung, es heißt Fear of the Duck. Ich weiß nicht, ob du öfters Iron Maiden hörst. Du kannst es jetzt nicht mehr hören. Es hört sich an, als würde der jedes Mal singen, gerade live, Fear of the Duck. Max, ich muss dich mal was fragen. Kennst du gute Kubernetes-Monitoring-Lösungen? Da ist die große Preisfrage. Was willst du eigentlich genau monitoren? Also willst du wirklich den Zustand von einem Cluster monitoren? Willst du den Zustand von deinen Nodes monitoren? Willst du irgendwelchen State-Content im Cluster monitoren? Oder willst du die Anwendungen überwachen, die in deinen Pods im Cluster laufen? Willst du zum Beispiel Log-Analyse machen oder sowas? Die einfachste Variante, also aus meiner Sicht, die einfachste Variante, sag mal so, easy, simples Kubernetes-Monitoring zu machen ist, guck mal, was der Cloud-Anbieter deiner Wahl anbietet, um Alerts zu setzen für Logs. Also bei Google Cloud ist es zum Beispiel so, dass alle Logs von deinen Pods automatisch in diesen, boah, frag mich nicht, wie das heißt, in dieses Log-Bucket bei Google irgendwie reinkommen. Und das kannst du dir dann auch in der Web-Oberfläche mit dem Log-Explorer angucken. Der Log-Explorer ist scheiße, der ist lahm und laggy, aber ist ganz okay. Aber du kannst Alerts setzen, wenn er bestimmte Log-Einträge findet. Oder ich glaube, man kann auch irgendwie Negativ-Sachen irgendwie setzen, wenn er bestimmte Log-Einträge nicht findet oder sowas. Dann kannst du dir einen Alert schicken lassen. Das ist die simpelste, integrierteste und einfachste Variante, einen groben Überblick zu behalten, was an den Services gerade funktioniert und was nicht und wo es Probleme klickt. Und wo es Probleme gibt. Guck dir an, was dein jeweiliger Cloud-Anbieter unterstützt. Bei Azure weiß ich es aus dem Kopf nicht, ist jetzt schon über ein Jahr her oder ja, ein Jahr her, wo ich da zuletzt mit rumgewurscht habe. Hauptsächlich bei mir ist es aktuell Google Cloud. Google hat das, deswegen würde ich sagen, AWS und Azure hat das bestimmt auch. Bei Google ist es einfach, du gehst dort, wo der Log-Explorer hin ist, dann gibt es irgendwo links unten gibt es irgendwas sowas wie Notifications und Alerts. Da klickst du drauf, dann kannst du Notifications anlegen und dann kannst du so Queries aus dem Log-Explorer reinpasten. Sobald er was findet, kann er dich über verschiedene Channels benachrichtigen. Zum Beispiel, das Simpelste ist wahrscheinlich eine E-Mail schicken, auch im Jahr 2024. Ja. Ansonsten ist das Thema Kubernetes-Monitoring natürlich ein Fass ohne Boden. Ich finde aber, man muss es nicht übertreiben, sondern muss sich überlegen, was braucht man. Meinung zu Health-Checks.io kann man auch verwenden, wenn man wirklich nur wissen will, respondet irgendwie einen Service, wobei Health-Checks.io doch eher was ist, um nicht wirklich intern für dich zu monitoren, sondern eher sowas in Richtung Status-Page. So nach dem Motto, oh, Service ist weg, ich schreibe mal eine schöne Message, was denn gerade Sache ist und sowas. Meinung zu OpenTelemetry, nice Sache. Ich habe mich noch nicht so wirklich, also gerade aus in programmiertechnischer Sicht, wollte ich mich da in .NET mal mit beschäftigen, noch nicht so sehr damit beschäftigt. Außer ein paar Guides angeguckt, ein Tutorial für ASP.NET Core angeschaut. Aber zu wenig, dass ich jetzt irgendwie meinen Senf zu abgeben könnte. Was halt cool ist, dass du sehr nice tracen kannst durch deine Anwendung durch. So. Das, eine Sache muss ich jetzt aber noch dazu sagen. Wie gesagt, generell Monitoring ist ein Fass ohne Boden. Aus meiner persönlichen Erfahrung hat sich gezeigt, dass viele Läden, also das war damals beim Provider so, das war bei der Bank so, das ist bei der Versicherung so, dass extremes Overmonitoring, beschreibe ich das mal, passiert, aber im Umkehrschluss nichts damit gemacht wird. Also es wird enorm viel collected an Daten und es wird enorm viel gemonitort, aber so gut wie nichts davon gelangt jemals in irgendeine Alert-Regel. Und muss ich halt mal überlegen, Monitoren nur um des Monitorens willen ist unsinnig. Was dich beim Monitoring interessiert, ist eigentlich der Alert. Das ist das, was bei meiner persönlichen Meinung immer ein bisschen zu kurz kommt. Eigentlich muss man sich überlegen, wann will ich Bescheid wissen? Was ist das, was mich interessiert, wenn es kaputt geht? Wann will ich Bescheid wissen? Ja, man kann nicht immer an alle Sachen denken und manchmal ist es sicherlich nicht verkehrt, ein bisschen mehr einzusammeln als zu wenig. Aber was ich oft gesehen habe, ist, es wird auf jeder Linux-Kiste ein Agent installiert. Es werden erstmal alle Default-Sachen eingeschaltet. Es wird collected, was das Zeug hält. Dann explodieren dir deine Storage-Dinger. Jede Suche ist super langsam, weil du 30 Millionen Sachen sammelst am Tag und du machst damit am Ende nichts. Und ganz ehrlich, diese ganzen Out-of-the-Box-Templates, die es bei vielen Monitoring-Tools gibt, halte ich persönlich wenig von. Gerade wenn man Thema Kubernetes-Monitoring sich anguckt, da sind dann ganz merkwürdige Default-Checks teilweise drin. Node-RAM-Auslastung über 16%. Da denke ich mir, ja und? Da kriege ich wenigstens was für mein Geld. Habe ich letztens bei CheckMK gesehen. Node-Auslastung über 16%. Warning. Das ist ja und? So what? Ist doch gut. Der Node macht wenigstens was für sein Geld, ja? Das habe ich auch nicht genau verstanden, warum das da drin ist. Da gibt es natürlich eine Ausnahme, wenn es um Anwendungsmetriken geht, wo ein der Trend interessiert. Dann kann man möglichst viele Daten sammeln, allerdings dann auch nicht wahllos alles. Also, wisst ihr, zum Beispiel, was ich gesehen habe, im letzten Laden, wo ich gearbeitet habe, die sind irgendwann auf die Idee gekommen, wir machen Prometheus-Monitoring nicht nur für Logs. Schwachsinn, jetzt habe ich Logs im Chat gelesen und sage Logs. Wir machen Prometheus-Monitoring nicht nur für Metriken, wir machen Prometheus-Monitoring für alles. Dann haben die Node-Exporter installiert, SNMP-Forwarder, die Anwendungen wurden weiterhin gecrawled. Das ist explodiert, die Prometheus-Datenbank. Und am Ende wurde so gut wie nichts alertet davon. Der Node-Exporter, guck mal. Ist ja auch alles am Start. Der Standard-Prometheus-Node-Exporter, ich weiß gar nicht, ob das bei denen auf der Webseite steht, der collected alles. Da hast du dann so Dinger wie SystemD. Ja, das ist auch so ein Teil, wo ich mich aufregen kann. Also nicht SystemD. Denke mal, die 16% Node-RAM ist für das Downscalen der Nodes praktisch. Du meinst, wenn du dein Node-Pool verkleinerst? Ja, okay, vielleicht. Aber der Node-Pool war noch auf Minimum. Der war auf 4 Nodes. Das ist kleiner geht's gar nicht. Also, was auch immer. Ja. Das ist halt das Problem an Default-Checks. Das mag durchaus sinnvoll sein im Fall der Fälle, aber halt nicht so pauschal. Ja? Und deshalb, naja, zumindest, da sammelst du dann so Dinge ein wie SystemD. So, dann hast du dann zig Metriken über irgendwelche gestoppten und gestarteten Services und irgendwann kriegst du dann komische Meldungen, weil irgendein SystemD-Service bei Wartungsarbeiten gestoppt wurde und, und keiner mehr weiß, wo man irgendwo Maintenances oder Silence heißt es ja bei Prometheus, eintragen muss. Und dann hast du irgendwie auf einmal 500 Nachrichten, weil irgendwelche System-D-Ding. Es ist sinnlos. Also, um's mal kurz zu machen, Overmonitoring ist übertrieben. Und selbst wenn man Metriken collectet, finde ich es auch nicht sinnvoll, alle Metriken zu collecten, die irgendwelche Tools anbieten, sondern wirklich das, was einen interessiert. Manchmal weiß man es nicht, manchmal schadet es nicht. Aber wenn man Sachen wie, wenn man so Trends analysieren will, also wenn man zum Beispiel gucken will, hey, wie eingeloggte User zu offenen Connections zu RAM-Auslastung sind und sowas in der Richtung. Ja, hey, ist ja alles sinnvoll, diese Metriken einzusammeln, aber man muss es nicht übertreiben. Ja? Also das Wichtigste, und damit lassen wir es jetzt auch mal gut sein, das Wichtigste, was man sich beim Monitoring überlegen muss, ist der Alert. Bei was oder vor was habe ich Angst? Vor was oder bei was will ich benachrichtigt werden? Gibt es auch eine Möglichkeit beim Cloud-Provider, die Logs der Applikation, die... Ja, das ist das, was ich dir eigentlich gerade sagen wollte. In Google Cloud kannst du in den Log Explorer reingehen und der Log Explorer, also bei Google Cloud funktioniert das so. Google hat so ein paar Standardsachen in dem Cluster vorinstalliert. Ich bin mir nicht sicher, ob man das, also wirst das Ding ja wahrscheinlich per Terraform oder irgendwie anders aufbauen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das überhaupt konfigurieren kann. Google hat dort einen Service standardmäßig laufen in jedem Node, der sich nennt. Ist es Fluentd? Ich bin mir gerade aus dem Kopf gar nicht sicher. Die haben so einen Managed Service laufen in jedem Google Kubernetes Cluster, der deine Applikationslogs einsammelt und in den Google Log Storage packt. Und das ist das, was du, wenn du den Log Explorer aufmachst. Das sieht dann so aus. Hier, guck. Und das schickt Google automatisch weiter über diesen Managed Service in deinem Cluster. Kannst du dann auch drin suchen und sonst was. Das sind deine Anwendungslogs. Du findest da drin auch Cluster-Logs, aber du findest auch den ganz normalen Log-Output von deinen Containern. Ja, du findest den Cluster, du findest aber auch den Log-Output von deinen Containern drin. Wo wir ein gescheites Beispiel finden. Whatever. Und darauf kannst du Alerts setzen. Also wenn du zum Beispiel eine Anwendung hast, die ab und zu mal Exceptions postet und bei einer ganz speziellen Exception willst du eine E-Mail, machst du eine Alert-Regel auf diesen Filter hier oben drin. Ja, du kannst das hier filtern, hier sieht man es auch schön. Hier oben kannst du ganz, ganz viele verschiedene Sachen eintragen, nach was du filtern willst. Kannst das sogar nach Namespace, in dem der Workload läuft, einschränken. Sogar nach Tags, nach Annotations im Kubernetes kannst du das einschränken. Und dann kannst du genau einstellen, was du willst, dann machst du einen Alert drauf und gut ist. Das ist die einfachste Variante, wenn man keinen eigenen Monitoring-Krempel basteln möchte. Sollte erwähnen, Google bietet mittlerweile auch Managed Prometheus an für ihr Kubernetes. Die gefährlichsten Hacker der Welt. Oh Gott. 1:04. Heute nicht. Wir monitoren nicht ordentlich und machen auch nichts mit den Daten. Ja. Übrigens, noch eine Sache dazu. Niemand monitort wirklich ordentlich. In dem Sinne, dass du sagen kannst, ja, du kannst dich immer komplett drauf verlassen oder es kommen keine sinnlosen Meldungen. Also in meinem aktuellen Job ist es auch so, das Monitoring ist eigentlich insgesamt relativ gut eingestellt, aber es gibt einen Service, der hat jeden Tag Monitoring-Meldungen und das sind total unsinnige Warnings. Also der hat keine Notifications und es werden keine Alerts verschickt aufs Handy oder sowas, aber der hat jeden Tag... Wenn du in das Monitoring-System reinguckst, machst du das morgens auf, guckst rein und siehst, aha, 5 Warnings von diesem Service mal wieder. Guckst rein, aha, ist der gleiche Schwachsinn, der jeden Tag drin steht, kannst du einfach löschen. Niemand monitort ordentlich. Wir haben Private Cloud Kubernetes. Was würdest du da empfehlen, um Logs zu durchsuchen, aktuell wenn die an eine Last? Ja, kann man machen. Ich suche so etwas, wo ich Regeln als Code definieren kann. Meinst du sowas in der Richtung hier? Dass du hier so Search Queries reinschreibst? Oder wie? Dass du hier Search Queries reinschreiben kannst? Also, du kannst mal Promptail, also hier, Promptail. Das kannst du dir mal angucken. Wenn ihr eh schon Grafana und Prometheus verwendet. So, Prometheus braucht man dafür, glaube ich, gar nicht. Aber dann kannst du Queries in Grafana machen. Das ist ganz nice. Falls du das nicht schon kennst. Getting started. Haben die gescheite. Ja. Oh, brauchen wir ein gescheites Bild. Sorry. Ja. Genau. LogQL. Ja, dann kannst du dann solche Abfragen hier machen. Willst du sowas haben? Promptail und Loki, ja. Also Promptail ist das Ding, was die Logs einsammelt. Da gibt's aber noch mehr. Es gibt noch, wie heißt das andere Ding? Logstash gibt's, glaube ich, noch. Was gibt's denn da alles? Da gibt's jede Menge. Ja, FluentBit. FluentBit ist das, was Google verwendet. FluentBit ist das, was Google verwendet, um... die haben einen Managed FluentBit auf jedem Google Kubernetes Node, auf jedem GKE Node, der das an den Google Log Storage schickt. Greylog. Nee, war das nicht Logstash? Oder bringe ich das durcheinander? Ach, doch, gibt's... Ach, Logstash ist die Elastic-Geschichte. Deswegen komme ich, denke ich gerade. FluentBit und FluentD ist das gleiche, oder? Ja, genau. Das finde ich nicht verkehrt. Man muss ja auch das Monitoring monitoren. Ja, irgendwann beißt sich da die Katze in den Schwanz. Oder sagt man die Schlange in den Schwanz? Die Katze in den Schwanz? Ach, ihr habt... Ja, genau. Ihr habt es euch ja schon angeguckt, gerade im Chat. Nutzt ihr beim Kubernetes-Monitoring in CheckMK auch den Agent von CheckMK? Ja, aber das ist scheiße. Ich mag das CheckMK-Kubernetes-Monitoring überhaupt nicht. Ich habe jetzt Managed Kubernetes eingeschaltet. Für unsere GKE-Cluster. Problem ist, dass wir mittlerweile fast mehr Management-Pods am Laufen haben, als echten Workload in unserem Cluster. Und dann hast du wiederum das Problem mit Maximum Pods pro Node und IPs, die ausgehen, wenn du nicht aufpasst. Also, ja, Kubernetes ist echt ein eigenes Ding für sich. Der Eismann Bepo. Ich habe der Eisenmann Pro gelesen gerade. Ja, dankeschön für den Sub. Ja. Das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass die grundsätzlichen Sachen, wofür man Monitoring braucht, noch gar nicht erfüllt sind. Ja, sich nämlich darüber Gedanken zu machen, was für Services hat man laufen und welche Services davon sind wie wichtig. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, damit man Sachen ordentlich monitoren kann. Damit man auch überhaupt erstmal die Tools auswählen kann, damit man auch erstmal Regeln definieren kann, damit man sich Notification-Channels überlegen kann. Die Grundvoraussetzung dafür, dass du es überhaupt gescheit machen kannst, ist, du musst dir erstmal, erster Schritt ist, was für Services habe ich eigentlich? Weil wenn du das nicht weißt, Kannst du dir Monitoren komplett schenken? Was für Services habe ich eigentlich? So. Oder zumindest mal, ne, wenn es nicht auf Service-Ebene ist, mal zumindest, okay, welche Kisten habe ich laufen? Du brauchst so eine Übersicht, was hast du eigentlich? So, und wenn du das hast, ist der nächste Schritt zu überlegen, okay, wie wichtig ist denn was? Weil es kann ja durchaus sein, dass du, sagen wir mal, 5 Services hast, aber der eine bringt halt ultra viel Geld und kostet dich auch mega viel Geld, wenn der ausfällt. Und die anderen 4 sind eher so nice to have für irgendwelche internen Tools oder so. Natürlich ist das sinnvoll, wenn man das für alle Services einrichtet. Es ist sicherlich auch sinnvoll, wenn man für alle Services Alerts setzt. Was allerdings nicht sinnvoll ist, ist für irgendwie Service, den 2 Leute benutzen und das auch nur intern, nachts um 3 irgendjemand aufzuwecken. Bei einem Service, der dich ein paar Millionen kostet, wenn er ausfällt, dann solltest du vielleicht nachts um 3 doch lieber die Leute aufwecken, dass es morgens um 7 wieder läuft. Mache eigentlich nur Async-Monitoring. Hä? Also Monitoring ist ja per Definition asynchron. Was verstehst du unter Async-Monitoring? Mein synchrones Monitoring heißt, würde ja heißen, dein Service hat irgendeinen Neurolink in dein Hirn. Und sobald irgendwas ist, kriegst du es quasi im gleichen CPU-Cycle mit, wie deine Anwendung Probleme hat. So. Monitoring ist ja per Definition irgendwie asynchron, oder? Mal kurz meine Tastatur rausziehen, wieder reinstecken. Mein RGB spackt gerade rum. 2 Tage später draufschauen. Ja. Dann scheint sie nicht so wichtig zu sein. Finde ich auch nicht verkehrt, sich alle paar Tage mal so ein bisschen die Metriken anzugucken, die einen interessieren. Am Wochenende war bei unserem RZ-Anbieter Wartung am Stromfeed A. Ich ging am Freitag dahin, um kleine Geräte auf Feed B zu verbinden. Was passiert? Alles ging offline. Hat sich herausgestellt, dass beim Raum die Stromlasten falsch rum angeschrieben wurden. Oh, ja, Sadge, das ist schlecht. Aber warum? Wo ist das Problem? Aktuell waren noch beide unter Strom, oder? Ach nee, als sie die Wartung gemacht haben, ging dann alles off. Nicht, als du im RZ warst. Ja, gut, das ist ja easy. Da trifft dich ja keine Schuld. Du hast das ordnungsgemäß ausgeführt. Du bist kein Elektriker, der mal kurz die Verkabelung vom Vorfeld überprüfen muss. Geschweige denn, dass du da gar nicht drankommst und nicht darfst. Ja, für einfache Sachen ist das top. Also für wichtige Sachen willst du Notifications haben. Und trotzdem jeden Tag reingucken. Man muss sagen, so blöd es jetzt klingt, wenn man eine große Anzahl von Services hat und darunter liegen eine große Anzahl von Systemen, je länger man die Systeme hat und je besser man die Systeme kennt, umso besser erkennst du Probleme anhand von irgendwelchen Graphen und von irgendwelchen Verhaltensauffälligkeiten. Das ist schwierig zu sagen, immer, ja, genau ab dem Punkt ist der Schwellwert erreicht und sowas. Manchmal guckst du dir einfach auch 30 Tage Verlauf an von Connections oder von RAM-Auslastungen zu Usern, zu sonst was und denkst dir, wenn du dir das anguckst, sag mal, hat es vor einem halben Jahr nicht noch anders ausgesehen? Und dann gehst du mal ein bisschen zurück und guckst rein und dann stellst du fest, hä, guck mal hier irgendwie ab dem und dem Datum, ist das auf einmal ganz merkwürdig? Da braucht der Verbindungsaufbau jetzt irgendwie 16 Millisekunden statt 2. Und dann stellst du fest, ach guck mal da, da gab es ja einen Release am Wochenende vorher, neue Softwareversion. Und So haben wir auch schon die ein oder anderen Bugs in Anwendung gefunden. So gesagt, irgendwie sieht das merkwürdig aus. Und dieses, dass das irgendwie merkwürdig aussieht, kriegst du oftmals nur dadurch raus, dass du die Systeme kennst mit der Zeit. Aber nichtsdestotrotz, man muss trotzdem nicht jeden Schrott monitoren. Nur das, was einen interessiert. Also ich muss nicht monitoren. Also was ich, wie viele File-Handles irgendein User offen hat oder sowas. Einfach nur just for fun auf jedem System. Ja, natürlich, das kann mal Probleme machen, wenn die File-Handles ausgehen. Aber das ist nix, was man... Ja, keine Ahnung, das ist nichts, was man im Vorfeld irgendwie ausschließen will, so, also, oder also ich würde nicht alles an File-Handles monitoren, dann artet es total aus, weil du dann irgendwann sagst, hey, guck mal, dann musst du auch das und das und auf einmal hast du halt wieder terabyteweise irgendwelche Metriken, die sich keiner anguckt. Wenn du jetzt irgendwie ein Problem hattest, ja, weil mal die File-Handles ausgegangen sind und du sagst, ey, ich will das aber überwachen, dass das nicht wieder passiert. Ja, vollkommen in Ordnung. Aber ich finde einfach nur sinnlos einsammeln bringt nichts. Es gibt ein paar Sachen, die man sich immer wieder anguckt. Aber es gibt so viele unsinnigen Metrics. Mir fällt jetzt leider aus dem Stegreif gar nicht so viele gute Beispiele dazu ein. Ich müsste jetzt einfach mal irgendwie den Standard hier, weil wir hatten noch gerade den Node. GitHub Node Exporter Prometheus. Gucken, was. Das exportiert ja gefühlt auch Gott in die Welt von einem Linux-System hier. So. Was hast du hier? ETH-Tool. Ja. Brauchst du wirklich Netzwerkstatistiken? Ja, brauchst du, wird jetzt einer sagen, weil ich will wissen, Errors, Packet Lost, sonst was. Ich, mir persönlich. Reicht eigentlich die Bandbreite, dass man mal irgendwelche Peaks sieht. Disk-Stats gibt's auch tausende Sachen, die dich nicht interessieren. ARP, who the fuck cares irgendwelche ARP-Einträge auf Linux, ja? Kannst du den nicht im Einzelfall dazuschalten? Nee, das ist tatsächlich nicht so einfach. Wenn du die Sachen von einem System einsammelst, per, sagen wir hier, Prometheus Node Exporter, dann musst du den erst dann umkonfigurieren und neu starten. Bei Prometheus ist das übrigens alles halb so wild. Prometheus macht enorm viele Metriken pro Sekunde. Also das bringst du kaum in die Knie. Aber ich finde es trotzdem immer Verschwendung und unsinnig, so ultra viel einzusammeln und davon nur 5% zu benutzen. Contract juckt auch niemand. Guckst du nie rein. Ja. Wobei, guckst du nie rein, stimmt nicht. Ich habe mir tatsächlich schon aktive TCP-Verbindungen angeguckt. CPU-Frequency interessiert dich null. Juckt dich null. File Descriptor, guck keine Sau rein. Pressure. Was? Okay, keine Ahnung. SE Linux Statistics. Also, guck mal, es wird wirklich Gott und die Welt exportiert, wenn man sich das hier anguckt. Und da kommt ja noch alles Custom-mäßige dazu. Ja, also. Nee. Das Wichtigste ist, dass man sich überlegt, was wie wichtig ist und was man wofür man Notifications haben will. Was hältst du von Azure Arc? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was Azure Arc ist. CPU-Last ist interessant. Es gibt so ein paar Basic-Metriken, die würde ich tatsächlich von jedem Server sammeln, ja. CPU-Last, RAM-Auslastung, ja, Disk-Usage und sowas, das würde ich tatsächlich machen. Ja, ob ich da jetzt die Kernel Entropy Informations brauche in meinem Prometheus, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Azure Arc ist. Stale NFS File Handles? Klingt ein bisschen so, oder? Hast du mal einen Remount probiert? Hast du mal einen Remount probiert? Ansonsten ist NFS eklig. Du kannst auch Force anmounten, aber das mag NFS oftmals nicht. So. Haben wir jetzt eigentlich Updates? Ja, ich habe Updates gemacht, ne? Nice. Und eins noch zum Schluss, um die Monitoring-Sache abzuschließen. Es ist immer wieder individuell. Also das, was ich jetzt hier gesagt habe und meinen Eindruck widerspiegelt, kann komplett falsch sein für euch. Ich meine, die grundsätzlichen Sachen mit sich erstmal darüber klar werden, welche Services man hat, welche wichtig sind, ne, das nicht. Aber wenn es in eurem Anwendungsfall Sinn macht, dann monitort mehr. Macht, ne, also es hat ja keinen Sinn, nur weil irgendwie der random Dude auf Twitch das jetzt sagt. Wenn ihr denkt, dass es sinnvoller macht, das kommt immer auf die Umgebung an, was für Leute man da sitzt, was für Services man laufen hat, wie sich die Infrastruktur zusammensetzt. Da gibt es keinen Pass für alles. Ich meine, es gibt Leute, die haben nur Windows-Server. Die müssen ja auch irgendwie überwacht werden. Stellt euch mal vor. Und dann gibt es ganz verrückte Leute, die haben da auch noch PRTG und machen damit dann Linux-Überwachung und sowas. Cringe. Ja. Dann ist ja gut. Der Wublos ist ja ein bekannter C++-Fan. Wie wir alle wissen. Was haben wir denn eigentlich so am Start? Was ist das denn? 40 Dinge, die er realisiert hat. Oh fuck, Leute. Ich... Wisst ihr, wann ich 40 werde? Dauert nicht mehr lang. Ich werde dieses Jahr 40. Das ist extremely Monarch-esque. Dieses Jahr, ja. Massive Monker-esque ist das. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich schon so alt bin. Ey, wir machen keinen Geburtstagsstream, weil ich sag nicht, wann ich Geburtstag hab. Aber wir machen in dem Dreh darum vielleicht Geburtstagsstream. Mal gucken. Ich weiß bloß nicht, was soll ich da überhaupt machen? Ihr könnt mir alle Prime subben dann. Easy. Ich auch nicht. Ich mein, Chat. Wie viele... Juckt's am Ohr. Kurz mein Headset richtig aufsetzen. Wie viele fast 40-jährige Leute kennt ihr? JD Steel, Dankeschön für den Zapfenbock. Nice. Wie viele fast 40-jährige Leute kennt ihr, die auf Twitch streamen und laufen irgendwie sowas wie Monka S von sich geben, Mann? Oder die vorm Spiegel stehen und sagen Keckel. Das ist so. Einen, ja. Ja. Ja, das kommt aber auch oftmals nur so vor, gell? Ich meine, wenn man klein ist, kommen Leute mit 20 übelst alt vor und die Eltern, die dann irgendwie noch älter sind, teilweise denkst du sonst was, wie alt die sind, ja? Ja. Man selbst sieht das immer anders. Pepega sage ich auch manchmal. Das, was ganz schön Pock ist, aber auch. Das checken die meisten nicht, aber ein paar kapieren's. Postchamp sage ich auch das, ja. Aber eigentlich selten auf der Arbeit. Postchamp ist eigentlich eines meiner Lieblings-Emos. So nach dem Motto, und geht's jetzt? Postchamp? Nein, funktioniert nicht. Cackwait. Schlimm. Sag mal, Leute, verwendet irgendjemand von euch einen... Wie nennt man das gescheit? Ein Discord-Mods? Also ich meine keine Mods auf Discord, sondern Discord-Modifications. Sowas wie zum Beispiel Vencord oder sowas. Weil das ist ja the cutest Discord-Client. Warum auch immer. Verwendet jemand sowas? Oder gibt's auch hier Better Discord? Gibt's dann auch noch. Verwendet ihr sowas? Weil das Ding ist folgendes. Ich hab mal eine Frage an die Kenner unter euch. Ich finde das ja vom Ansatz her sehr nice, dass du da auch Plugins und sowas. Ich habe mal eine Frage an euch. Nein, es geht jetzt nichts on. Ich habe eine Frage an euch, an die ganzen Discord-Checker. Also, gibt es in Discord eine Möglichkeit, alle Leute in einem Channel zu muten? Wenn es nicht mein Channel ist. Nein, die Antwort ist, das geht nicht. Ich weiß, dass das mit offiziellen Mitteln nicht geht. Aber kennt ihr eine Discord-Modification oder ein Plugin, was das kann? Weil, jetzt mal ein Beispiel, ich verstehe übrigens nicht, warum Discord das nicht kann. Stellt euch mal vor, ihr spielt MMOs und ihr seid in irgendeinem Raid dabei. Ja, das bringt ja nichts. Pass mal auf, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Stellt euch mal vor, ihr spielt ein MMO und ihr geht in irgendeinen... Was weiß ich, nehmen wir mal einen 40-Mann-Raid, wie das früher in World of Warcraft war. Ihr geht in einen 40-Mann-Raid. In dem Channel sind alle wild am Durcheinanderschwätzen und einer ist halt der Anführer, der sagt, wo es lang geht. Ihr wollt alle muten und danach den Leader wieder entmuten. Das war früher, zu Urzeiten und so, eigentlich gar kein Problem, noch mit TeamSpeak 2 und hast du nicht gesehen, aber in Discord geht das nicht. In Discord geht das nur, wenn du der Channel-Owner bist und das machst. Aber vielleicht will ja der Channel-Owner, dass jeder was sagen kann, aber ich will nur den einen hören. Die einzige Möglichkeit, die ich da bis jetzt gefunden habe, ist, alle Leute von Hand anzuklicken und zu muten. Was aber nicht funktioniert, sobald ein neuer reinkommt. Hintergrund ist folgender. Sag mal. Chat. Bin ich jetzt einfach nur blind oder? Ist Nexonus Name kleiner als Cursed Kiddo? Warum ist dein Name kleiner als sein Name? Oder ist das einfach nur die Groß- und Kleinschreibung? Ich glaube, das ist einfach nur die Groß- und Kleinschreibung. Wenn man mal die O's miteinander compared, dann sind die gleich groß. Ich glaube, das sieht einfach nur so aus. Kannst selbst ein Plugin schreiben? Ja, da brauchst du aber eine Discord-Modification dafür, ja, dass du das... Ich will das eigentlich gar nicht selbst machen. Ich meine, ich kann... Alter. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der sowas haben will, oder? Discord Mute All. Also, der Hintergrund ist folgender. Ich sage euch jetzt mal, worum es genau geht. Also, ich habe übrigens schon was heute gefunden hier. GitHub Discord Java API gibt es sogar. Hier. Java Wrapper für Discord. Darüber habe ich auch schon geguckt, ob das möglich ist. Aber nein, das ist nicht möglich. Gab sogar eine Stack Overflow-Frage zu. Dann hätte ich mal sogar was in Java programmiert. Oder in Java, wie das die coolen Leute sagen. Also. Discord-Bot, nee. Discord-Bot müsste ja der Channel bzw. der Server-Owner für den Channel machen. Ich bin ja einfach nur ein Typ, der in den Channel reinjoint und ich will nur für mich alle muten. Ich will nicht alle muten, die wirklich in dem Channel drin sind. Ich will die nur für mich stumm schalten. Und dass ich nur den Leader höre. Ja, aber das... Das scheint es nicht zu geben. So, also, der Hintergrund ist folgender. Ich spiele ja öfters MMO, PvP in einem MMO. Also ich spiele immer noch Dark Age of Camelot seit über 20 Jahren auf einem Freeshard. So, und was wir gerne hätten ist, wir spielen meistens mit mehr oder weniger den gleichen Leuten. Bisschen random Leute immer dabei, je nachdem, falls mal einer nicht da ist. Aber wir spielen zum größten Teil immer mit gleichen, beziehungsweise so ähnlicher Pool an Leuten. So, und was echt gut funktioniert ist, wenn man nicht mitrennt, Kreiselgrind, genau. Wenn man nicht mitrennt im Zerg, beziehungsweise ich habe das ja schon, Cursed Kilo, danke für den Sub, ich habe das ja schon mal gestreamt, ja. Also, da spielen ja ganz viele Leute sinnloses 100 gegen 100, wir rennen uns die Körbe ein. Das ist nice, das macht auch teilweise Spaß, aber was ich viel nicer finde ist, oder was wir viel nicer finden ist, eben mit einer Gruppe rumzulaufen, so, sagen wir mal, in der Nähe von der Main Battle Group und drumherum die Leute abzufarmen. Ja, vielleicht auch mal ein paar nice Fights zwischen Gruppen, vielleicht auch mal die ein oder anderen Nachzügler abfarmen. Einfach was machen für uns, aber so in der Nähe von der Battle Group, weil da eben Action ist. So, für alles andere ist es kein Problem, ja? Wenn man irgendwelche PvP-Events macht, sonst wie was, dann geht man in Discord, 8 Mann in den Channel, gut ist. Überhaupt kein Problem. Wenn man allerdings um die Battle Group spielen will, dann will ich mit meinen 8 Leuten im Discord sein, aber ich möchte den Battle Group Leader hören, der in einem ganz anderen Channel ist, aber niemand, der in dem Channel drinne ist, noch außer ihm. Nur ihn. Oder sie. Ab und zu haben wir tatsächlich auch weibliche BG-Leader. Ich will nur den Leader hören. Und das funzt mit Discord einfach nicht. Und das nervt mich. Es ist ja mit Discord schon gar nicht so einfach, in 2 verschiedenen Channels gleichzeitig zu sein. Das Einzige, was ich bisher rausgefunden habe, wie man das machen kann, ist, ich starte einmal Discord im Browser und einmal den normalen Client und joine dann unterschiedliche Channels. Das funktioniert. Also, ich will den Battle Group Leader hören und im Zweifelsfall vielleicht dem auch was sagen können. Mal schnell. Aber ich will niemand anderes hören. Und ansonsten nur mit meinen 8 Leuten im anderen Channel sein. Das geht halt nicht. Das ist halt richtig kacke, dass das nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, warum das in Discord nicht geht. Discord ist doch mit entstanden, so als quasi, ja, Voice Social Gaming Plattform. Ich weiß nicht, wie man das umschreiben kann. Und dass solche Dinger da nicht drinne gehen, verstehe ich nicht. Also vielleicht kennt ja irgendjemand von euch da eine Möglichkeit, Discord Mute All in dem Channel zu machen. Und sei es auch nur mit irgendeinem Plugin für Better Discord oder sowas. Aha. Was ist hier? Es ist kein Voice Call. Es ist ein Discord Server mit Voice Channel. Und das ist nicht mein Discord Server. Das funktioniert nicht. Es sei denn, dass es clientseitiges Mute, wie wenn du die Leute anklickst und stumm schaltest. Doch. Das eine ist komplett Mute für alle, das andere ist nur für dich gemutet. Und Member klingt schon stark nach, als ich muss Channel-Admin sein oder Serverbesitzer. Da bin ich mir nicht sicher. Das macht berechtigungstechnisch im Discord sicherlich einen Unterschied. Ja, keine Ahnung. Vielleicht geht's. Ist halt kacke, dass das nicht funktioniert. Oh, der Chat kackt gerade ab. Das, genau, das verstehe ich gar nicht. Warum geht das in TS? Gibt es eigentlich irgendjemand, der TeamSpeak 5 wirklich verwendet? Ich kenne niemand. Alle, die TeamSpeak verwenden, verwenden noch uraltes TeamSpeak. Teilweise noch TeamSpeak 2. Ich war letztes Jahr, dieses Jahr nicht mehr, aber letztes Jahr war ich, wo war das? Für irgendein Game. Ich glaube für Warzone. Nee, das war schon vor 2 Jahren oder so. Als ich noch ein bisschen Warzone gespielt habe, war ich mal manchmal mit anderen Leuten zusammen im Voice-Chatten. Das war TeamSpeak 2 noch. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, es gibt TeamSpeak 5. Das sieht jetzt aus wie ein Discord-Klon. Sieht auch sehr nach JavaScript aus. Und... Na okay, vielleicht nicht Discord-Klon, aber es sieht schon... Guck so mit Chat und allem. Braucht man nicht einen Account mittlerweile? Wenn du TeamSpeak den offiziellen Server joinen willst, schon, ja? Oder ich weiß es nicht. Also wenn du einen privaten Server hast, was geht, bis glaube ich 32 Leute, musst du nicht mal Lizenzkosten für bezahlen, kann man sich immer noch TeamSpeak-Server installieren. TeamSpeak 5 ist, glaube ich, nur der Client. Wie der Server aussieht, weiß ich nicht, ob es einen extra TeamSpeak 5 Server gibt. Ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Macht's auch. Das findest nicht nur du. Das macht's auch. Je nach Qualitätssettings und Status von deinem Discord-Server mal mehr oder weniger. Ja, TS hört sich besser an. Und TS hat auch... Und das auch mal mehr oder weniger, weniger Latency. Das ist so. Das empfindest nicht nur du. Ich glaube, die sagen am Anfang auch hier Login, aber das kannst du einfach überspringen. So, machen wir den Kram mal wieder zu. So. Komm, wir gucken uns auch irgendwas auf YouTube an. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Was haben wir denn noch? Okay. 40 Dinge, die ich erst mit 40, nach 40 gemerkt habe. Okay, pass mal auf. Wir machen jetzt Five-Head. Wir gucken uns einfach die Kapitel an, ohne das Video anzugucken. Wir sparen uns jetzt einfach 15 Minuten, okay? Also. Was hat er gelernt? Was hat er gelernt? Okay. Oh, es kommt auf die Gesundheit an. Ja, okay, da gebe ich ihm recht. Ordentlich pennen ist gesund. Ja, das stimmt auch. Und so wie ich es mache, ist falsch, mit einem Handy im Bett einzupennen, mit irgendwelchem Schwachsinn-Stream, wo du sinnloses Zeug träumst, weil ein dummer Stream im Hintergrund läuft. Ja. Wasser ist der beste Trink auf der Welt. Ja, sehe ich auch so. Ja, Wasser. Ich trinke auch nur Wasser. Also, naja, sag mal so. Nur ist jetzt übertrieben. Wenn ich irgendwo beispielsweise am Mittagessen gehe, dann gibt es ja oftmals nur Mini-Wasser und das lohnt. Also, ich trinke zu 99% und daheim ausschließlich Wasser. Jetzt auch gerade. Und das, obwohl mich keiner ans Trinken erinnert hat. Wasser, beste. Chat. Sprudelwasser oder stilles Wasser? Was sagt ihr? Still? Sprudel? Ich trinke beides. Ich wechsle da tatsächlich dazwischen. Ich trinke sowohl stilles Wasser als auch Sprudelwasser. Ich finde, Sprudelwasser ist erfrischender. Und ja, löscht den Durst irgendwie besser. Aber wenn du den ganzen Tag nebenbei was trinkst, bevorzuge ich stilles Wasser. Ja. Man sollte öfters Nein sagen. Okay. Da habe ich kein Problem mit. Ich mache eh nur das Nötigste, was notwendig ist. Man soll höflich sein. Gut, da weiß ich nicht, was er bei dem Punkt sagt. Also, es zahlt sich auf jeden Fall aus, nicht der allergrößte Spaß zu sein gegenüber anderen Leuten. Wobei es sicherlich genug Leute geben wird, die behaupten werden, genau das Gegenteil zahlt sich aus. Jaja. Nachdem ich eh alle anderen Menschen nicht mag, beschränkt sich meine Interaktion eh auf ein Minimum. Es gibt nichts wie zu spät. Nee, wie kann man das gescheit übersetzen? Es ist nie zu spät, könnte man das wahrscheinlich am besten übersetzen. Ja, dazu habe ich ja auch letztens ein Video gemacht. Der Sache stimme ich zu. Discomfort is growth. Okay, ja, der Sache würde ich auch zustimmen. Ich hätte auch nicht gedacht, als ich angefangen habe zu rennen, dass ich mal über 10 Kilometer am Stück packe, ohne danach dead zu sein. Staying power is superpower. Ich glaube, der meint nicht damit, was ich als erstes im Kopf hatte. Weiß ich nicht, was er dazu sagt. Man sollte sich nicht selbst unterschätzen. Ja, okay. Sponsoring? Wahrscheinlich auch Sponsoring. Ich bin dumm und das ist okay. Ja, man muss nicht alles wissen, das stimmt. Es ist egal, was andere Menschen oder andere Leute von einem denken. Ja, so wirklich egal ist es einem eigentlich nie. Aber ich habe das ja auch schon mal in einem Video gesagt. Es gibt ganz viele solcher Coaching-Videos, so nach dem Motto, ja, scheiß drauf, was andere Leute sagen. Da fehlt eine ganz wichtige Voraussetzung für. Damit es einem egal sein kann, beziehungsweise eigentlich geht es ja gar nicht ums egal sein, sondern um sich das nicht so sehr zu Herzen zu nehmen. Ja, ob es jetzt einem wirklich komplett egal sein soll, was irgendwelche Leute erzählen oder über einen, weiß ich nicht, aber man sollte sich das nicht so zu Herzen nehmen. Die Grundvoraussetzung dafür ist allerdings nicht, dass ich mir irgendein Coaching-Video angucke, wo mir einer sagt, ja scheiß drauf, was andere von dir denken, Alter. Nee, das funktioniert nicht. Damit das funktioniert, dass man sich die Sachen, die andere über einen sagen, nicht mehr so zu Herzen nimmt, ist, dass man mit sich selbst irgendwie so, wie nennt man das? Im Reinen ist das falsche Wort. Ja, dass man mit sich selbst halbwegs zufrieden ist, ja. Dass man auch mal in sich gegangen ist, dass man auch mal weiß, was man nicht kann, was man gut kann. Dass einen andere Leute eben nicht so einfach kränken können mit irgendwas, weil man eben die Wahrheit nicht hören kann oder so, ja. Oder sich überall darüber aufregt. Also man muss halbwegs mit sich irgendwie mal zufrieden sein. Erst dann wird es einem wirklich egal sein, was andere Leute über einen denken, beziehungsweise dann nimmt man sich auch nicht mal so zu Herzen. Weil wenn man permanente Selbstzweifel hat, dann wird das nix. Okay. Nicht versuchen, Leute zu beeindrucken, sondern Value adden. Das klingt nach diagonal skalieren. Blaming is stupid. Kommt drauf an, wenn man recht hat, nicht? No one is coming to save me. Okay. Oh, ja, das fällt bei mir eh flach. Stop looking at the rear view mirror. Ja, das glaube ich, das machen auch viele Leute nicht. Also, ich gehe davon aus, dass er nicht wirklich ins Auto gucken, in den Rückspiegel gucken meint. Ich gehe davon aus, dass er meint, es hat keinen Sinn, immer wieder zu sagen, ey, hätte ich das und das mal anders gemacht. Ja. Habe ich auch letztens ein Video zugemacht. An Weihnachten. Boah, das hört da gar nicht mehr auf. Kein Bock jetzt. Ich glaube, viele Leute realisieren, zu ähnlichen Zeiten ähnliche Sachen. Für manches muss man einfach ein bisschen älter sein. Und umgedreht ist es auch so, manche Sachen, die man mega nice fand, während man jung war, findet man das nicht so gut. Und umgedreht findet man Sachen gut, die man früher scheiße fand. Ich glaube, so geht's jedem. Ja, du hast recht, aber du hast noch nie irgendwelche Competitive Multiplayer Spiele gespielt, oder? Das erste, was passiert ist, meine Teammates sind scheiße, Mann. Why you play like shit? Das ist normal. Die sind alle am Rumpflame immer. Und in MOBAs ganz besonders schlimm. Deswegen spiele ich auch keine MOBAs. Ja, Business-Kontext gebe ich dir recht. Aber selbst da hast du Leute, die sind einfach nur nervig. Und manchmal musst du da auch mal was sagen. Also, manchmal musst du es auch echt ansprechen, wenn die Leute immer Scheiße bauen. Der Neo-Wim-Stream. Nee, den muss ich noch machen. Quality is Destiny. Ich weiß nicht, ob es dieses Video gibt auf YouTube. Es gibt so einen... Moment. You play like shit. Ich weiß gar nicht, ob es das Video gibt. Nee. Ach shit, ich find's jetzt nicht. Es gibt so einen, wie gesagt, ich spiele ein 20 Jahre altes MMO und einer der Battle Group Leader ist ein Deutscher und da gibt es so einen Voice Clip von dem, wo er ganz laut rumschreit, you play like shit, aber übelst am Ausrasten ist. Gibt's leider nicht auf YouTube. Also wo wir gerade dabei sind, ne? Dass andere Leute nicht blamen soll. In Multiplayer-Spielen wird immer rumgeflamed, das geht glaube ich nicht anders. Wobei, also, das würde schon anders gehen. Aber die Natur der Sache in Team-Multiplayer-Spielen ist einfach, dass die Leute gerne Teammates blamen. Es ist ja auch einfach, Teammates zu blamen und nicht so in Multiplayer oder allgemein, weil dann muss man sich nicht selbst darüber Gedanken machen, dass man es vielleicht verkackt hat. Ja? Hey, es gibt in Spielen immer wieder die Situation, dass es Kacke ist, was deine Teammates machen, aber manchmal, und das trifft bei Multiplayer-Spielen öfters zu, als einem lieb ist, manchmal ist es wichtig, zusammen Scheiße zu machen in einem Multiplayer-Spiel, anstatt alleine das Richtige. Wisst ihr, was ich meine? Stellt euch mal vor, ihr spielt jetzt irgendeinen Shooter oder irgendein Strategiespiel, das ist egal, so. Und irgendeiner sagt, so Leute, wir gehen jetzt dahin. Es ist die bescheuertste Idee ever, aus eurer Sicht, dort jetzt hinzugehen. Und was passiert ist, ihr geht an den Spot, der vielleicht game-theorie-technisch der bessere wäre, aber alleine. Und die anderen vier gehen auf den schlechten Spot und verrecken dort 4 gegen 5. Dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, ihr hättet gesagt, scheiß drauf. Es ist zwar dumm, aber ich gehe mit. Also gerade in Multiplayer-Spielen ist es manchmal sinnvoll, zusammen das Falsche zu machen. Und wahrscheinlich kann man das auch auf noch ganz viele andere Situationen übertragen. Was ist das denn? Wie Android und iOS das Windows Phone zerstörten. Ich weiß nicht, ob die das zerstören mussten. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, Microsoft hat da selbst dafür gesorgt, dass... Chiropraktik effektiv, what the fuck? Da kriege ich immer Videos Da kriege ich immer Videos von empfohlen, in Shorts, auf meinem Handy, wenn ich abends... Wenn ich abends das Handy aufmache, da kriege ich immer Shorts empfohlen auf YouTube von irgendwelchen Leuten, die anderen Leuten so Gelenke knacken und so ganz merkwürdiger Content. Und habt ihr auch manchmal das Problem, dass die YouTube-App auf eurem Handy automatisch beim Öffnen einen Short startet, obwohl ihr gar keinen Short gucken wollt? Ihr macht die Handy-App auf und auf einmal startet ein Short? Ich denke mir dann immer, ich bin mit dem Finger irgendwo draufgekommen, aber ich glaube, das ist Built-in-Funktionalität von YouTube. YouTube denkt jetzt, du musst dir einen Short angucken. Ich habe kein Android. Warum Softwareentwickler immer schuld sind, weil Manager-Leute nicht checken, was sie machen. Und es einfach ist, Entwickler zu blamen. Oder generell Technik-Leute zu blamen, anstatt beschissene Planung. Was ist das? List of the disastrous US measure system. Oh yeah.
Units of measurement. First up, a classic flop, feet. Not too
much to say. Ja. Ja, gut. Die sind wirklich. Ist da BTU drinne? Wo ist BTU drinne? BTU ist die sinnloseste Einheit ever, Mann. Chatke, ihr wisst natürlich alle, was BTU ist. Oder noch besser, BTU pro Stunde. Auch eine ganz tolle Einheit.
Here. Some people arguably like this unit a bit too much, but it is a rather intuitive measurement thanks to the fundamental desire for humans to use body parts to
7,15 kommt BTU. Ah, ich seh's schon, BTU. BTU, Mann. Das ist die beschissenste Einheit ever. Also wer sich fragt, was BTU ist, das ist ein BTU ist definiert als die Wärmeenergie, die benötigt wird, ein britisches Pfund Wasser um 1 Grad Fahrenheit zu erwärmen. Da weißt du Bescheid, oder? Und das Schlimme ist, die Einheit wird heutzutage tatsächlich benutzt. Beispielsweise bei USVs wird die benutzt. Also, wenn ihr eine USV kauft, ist es nicht unwahrscheinlich, dass dort was von BTU draufsteht. Sebidev, danke für den Sub. Klimaanlagen, ja. Ja. Klimaanlagen auch. Was sagt er denn zu BTU?
Hey, British Thermal Units. A BTU is the amount of energy needed to raise 1 pound of water 1 degree Fahrenheit.
Ja, seems rather genau.
Clean. Except for the fact that, as you know, pound and Fahrenheit are already ridiculously arbitrary. To make matters more confusing, it's commonly accepted in industry
ja.
To shorten the unit of power BTUs per hour to just be BTUs, and it's assumed to be per hour. D-tier. Next up, thou, also known as...
Was?
1/1000th of an inch. This unit is...
Okay, was sagt diese Tierliste? Horsepower. Ja, Horsepower geht noch klar. Feet, Fahrenheit, Mile, Ton... Das hat ja nichts mit unserer Tonne zu tun, nehme ich mal an. Inch, Acker, nee, was ist das? Hektar? Nee. Acker, ja. Inches of water. Inches of mercury. Was? BTU, kenn ich. Ounce. Ja, Ounces macht mich auch immer durcheinander. Ounces macht mich auch immer durcheinander. Gerade wenn du bei Amazon guckst und guckst, Logitech-Maus, 5 Ounces. What? Fluid Ounce? Yard. Yard ist auch so ein Kokona-Ding, Mann. Nee, ich schaue nicht das Video 10 Minuten, um zu so einer Liste zu kommen. Nee. Gallon. Gallon ist auch so ein Kack-Cup. Ja. Das ist schon ziemlicher Schrott. Aber die Amis stehen da drauf. Kokona-Time. Er erklärt alles. Eine Sache, die mich immer irritiert, ist, wenn Leute Kilowattstunde als schreiben, weil die es wahrscheinlich von kennen. Es sieht ähnlich aus, ist aber komplett falsch. Weil das ist nicht durch die Strecke, so, oder durch die Zeit, sondern es ist Mahlzeit. Ja, es ist Kilowatt Mahlzeit. Ist auch ein bisschen doof, erkennt man beim Aussprechen nicht. Ist aber komplett falsch. Irgendwie sagen mir YouTube-Videos gar nicht zu. Wir kriegen immer noch super krasse Weep-Musik empfohlen, weil ich einmal was abgespielt habe. Oh, Weep-Musik am Start. Offizieller Mod-Support für Baldur's Gate 3. Ja, die machen schon einiges richtig mit dem Game. Das ist genau das, was das Game langfristig noch am Leben hält. Das hat einen riesen Hype gehabt und auch immer noch sau viel Content dazu produziert wird, wird aber früher oder später halt einschlafen. Aber mit Mod-Support, mit offiziellem Mod-Support, könnte ich mir echt vorstellen, dass da einiges... Wobei, hat das nicht schon seit Anfang an offiziellen Mod-Support gehabt? Oder war das so ein halboffizielles Ding, so nach dem Motto, ja, wir versuchen, das möglichst stable zu halten, können aber nichts versprechen oder so. First Quadruple A Game, genau. Das ist auch wieder so ein Marketing. Also sobald der Typ was erzählt hat von AAAA Game, wusstest du doch sofort, dass Bullshit erzählt wird. Achtung, Sicherheitswarnung, Tasmota. Warum?
Alle Sicherheit-Futures, die man sich vorstellen kann. Warum? Aber es ist halt hier ein dummer, wirklich ein dummer, kleiner Konfigurationsfehler unterlaufen.
Ja, Blödsinn. Da ist nichts. Zumal die erstmal ins WLAN reinkommen müssen. What the fuck? Warum kriege ich eigentlich so viel Shit empfohlen? Kein Passwort gesetzt. Ja, aber selbst wenn. Macht ja auch nichts. Also, ist vielleicht nicht das Sinnvollste. Aber macht ja auch nichts. Das Ding hängt ja im WLAN. Da muss erstmal einer in einem WLAN sein, dass er drauf zugreifen kann. Also insofern verstehe ich nicht. Was sind das für Shorts? YouTube meint, das will ich mir angucken. Man muss aber dazu sagen, YouTube hat meine Watch-History verloren vor einer Woche und wir haben kaum Videos bisher aufgehabt, deswegen weiß YouTube nicht so genau, was wir uns eigentlich angucken wollen. Battlefront Classic ist inzwischen über 20 Jahre alt. Ah ja. Viele gute Spiele sind mittlerweile über 20 Jahre alt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und wisst ihr, das ist eines der Sachen, woran ich wirklich merke, dass ich alt bin. Auch wenn es mir wirklich nicht so lange her vorkommt, ich kann mich dran erinnern, wo ich das erste Mal Half-Life gespielt habe. So 1998, 1999 rum. Und das ist 25 Jahre her. Kann man sich gar nicht vorstellen. Mir kommt das wirklich nicht so lange vor. Ist ein Vierteljahrhundert ist das her, wo ich Half-Life gespielt habe das erste Mal. CS 1.5 gab es damals noch nicht. Ich kann mich noch dran erinnern, als CS 0er Version hatte. CS 0.5.2 und sowas. Als es noch nicht mal ein automatisch, wie nennt sich das so, dynamisches Fadenkreuz gegeben hat. Was übrigens viele Leute, als es neu war, kacke fanden. Könnt ihr euch vorstellen, dass Leute Dust 2 scheiße fanden zu Release? Kein Witz. Als Dust 2 rausgekommen ist, fanden es die Leute kacke. Die haben gesagt, so eine uninspirierte Kackmap. Damals haben ja auch viele Leute gerne Geiselrettung gespielt. Ich meine, die ist ja nicht umsonst CS in den Maps. Ich habe gerne Assault gespielt. Das ist diese Map mit dem Lüftungsschacht. Keine Ahnung, ob es die noch gibt. Ja, die Map mit dem Lüftungsschacht war nice. Da konnte man immer den Lüftungsschacht campen. Ja. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich war so unglaublich schlecht, Mann. Ich habe mich damals angestellt, echt wie der letzte Mensch, was so Spiele angeht. Ich weiß noch, ich glaube, dass Super Mario World auf dem Super Nintendo, das kannst du heutzutage easy an einem Tag locker durchspielen, auch wenn du kein Speedrunner bist. Innerhalb von ein paar Stunden, auch wenn du kein Speedrunner bist. Und auch ohne, dass du jetzt nur Star World, Star Road Shortcuts nimmst. Das kannst du easy in ein paar Stunden durchspielen. Vielleicht nicht die komplett aus Route hinten drauf. Also es ist easy, ja. Und das ist auch gar nicht schwer, wenn man heutzutage 20, 30 Jahre Spielerfahrung hat. Aber Leute, ich sag euch, das war echt schwer für mich damals. Das war echt schwer. Ich habe bestimmt, weiß nicht, 2 Monate gebraucht oder so, bis ich Super Mario World auf Super Nintendo durchgespielt hatte. Oh, das war echt schwer. Aber sag mal so, danach ging das immer besser, easy und alles, aber das war ja auch eines der ersten so Plattformer, die ich gespielt habe. Ich glaube, davor habe ich nur, das allererste Mario-Spiel, was ich gespielt habe, war, glaube ich, damals auf dem Game Boy das allererste Super Mario Land, was ein richtig, naja, vielleicht jetzt nicht Kack-Game ist, aber finde ich heute auch noch kein sonderlich gutes Spiel. Da wussten sie noch nicht so genau, was sie da treiben bei Nintendo. Das zweite war deutlich besser. Also meine erste Konsole, die ich hatte, war tatsächlich ein Game Boy. Ein Game Boy mit Tetris und Super Mario Land. Ich weiß nicht genau wann, aber müsste wahrscheinlich schon so 1989, 90 oder so gewesen sein. Wann kam denn der Game Boy raus? Na, nee, dann ein bisschen später. Dann wahrscheinlich eher 1990 oder so. Ja, und dann hatten wir relativ schnell ein Super Nintendo. Erstes Super Mario World F-Zero war, glaube ich, dabei. Und ein paar andere Sachen, die ich mir dann später gekauft habe. Die waren damals mega teuer, die Spiele. Ja. Und als ich A Link to the Past gespielt habe auf dem Super Nintendo zum ersten Mal, ich war so schlecht, ihr müsst euch vorstellen, ich habe tagelang nicht mal das Tutorial geschafft. Also hier, Escape, wie sich das heute bei den Speedrunnern nennt. Also das Schloss und Escape. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht gecheckt. Da gibt es auch diese Stelle, wo man im Thronsaal diesen Schrank wegschieben muss. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Und als ich es endlich gecheckt habe, habe ich mir gedacht, boah, jawohl, geschafft. Und dann kam dieser ganze Escape durch die Kanalisation da. Da bin ich so oft verreckt. Ich hatte fast keinen Bock mehr, das Spiel weiterzuspielen, weil ich so schlecht war damals. Wind Waker ist auch schon 20, kann man sich kaum vorstellen, ja. Ich war damals immer sad, weil ich kein Gamecube hatte und Wind Waker nicht spielen konnte. Ja, mal gucken, wann sie da die Server abschalten. Sonic habe ich auch nie geschafft. Das lag aber wahrscheinlich mit daran, weil ich selbst keine Sega-Konsole hatte, sondern das immer beim Kollegen aus der Schule gespielt habe. Ich hatte einen Super Nintendo, der hatte das Teil von, was war das, der Mega Drive damals von Sega? Ich glaube schon. Und der hatte die Sega-Kiste, was eigentlich ganz nice war, da konnte man nämlich beide spielen. Und ich war auch zu unfähig für Sonic. Ich hab's durchgespielt, ich habe aber auch wieder ewig gebraucht. Also wie gesagt, ich habe Monate für Super Mario World gebraucht auf Super Nintendo und Link to the Past habe ich auch Monate gespielt, bis ich da durch bin, Mann. Ich war da klein, ne? Ich hatte übelst Schiss. Ja, vorstellen, man weiß es. A Link to the Past Release Date 1993 oder sowas? 1991, Alter. Wie alt war ich denn da? 91, 84 bin ich gefühlt. 7. Okay, aber ich hatte es ein Jahr später, 8. Ich hatte Schiss vor der Dark World in A Link to the Past. Und dementsprechend konnte ich immer nur spielen, wenn meine Mutter dabei war. Ich hatte übelst Schiss vor den Dark World Dungeons, weil die so gruselig waren mit 8. Und ich bin dann eigentlich hauptsächlich im Dorf rumgelaufen die ganze Zeit und hab dort alles, was es gab, rausgefunden, so. Ja, das waren echt Zeiten, Mann. Aber ich hab's durchgespielt. Nach Wochen, wenn nicht Monaten, die ich dafür gebraucht habe. Also mein Super Nintendo habe ich noch, ein paar Super Nintendo Spiele habe ich auch noch. Was ich auch noch habe, ist die N64 Cartridges. Aber leider habe ich mein N64 nicht mehr. Was hältst du von Palo Alto? Ich habe mit Palo Alto persönlich nie was gemacht. Dort, wo ich, letztes Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, die hatten eine Firewall von Palo Alto. Ich glaube, das ging allen so, wie sie klein waren, dass die bei eigentlich nicht gruseligen Spielen halt übelst Schiss hatten. Aber das liegt an zwei Sachen. Erstens, weil man jung war und auch enorm viel Vorstellungskraft hatte, was das angeht. Und eine Sache, die bei mir bis heute immer noch andauert, ich kann mich vorstellungskraftmäßig in Pixel-Games viel besser reinversetzen als in reale Games. So bescheuert sich das anhört, weil bei dem einen musst du dir ja gar nicht viel vorstellen, aber ich glaube gerade das ist es, dass du dir eben nicht selbst drumherum vorstellen musst. Und bei Pixel Games halt schon. Weiß ich, habe ich nichts zu. Reale Games wie Brettspiele. Mensch, mit meinem Opa habe ich immer Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Aber ansonsten mag ich keine Brettspiele. Gibt es Brettspiele-Enjoyer? So, ich muss gerade mal auf dem Handy was nachgucken. Steiner, Dankeschön für den Sub. Gerade eine Ausbildungsstelle gefunden. Ist das realistisch? Moment. Ist es realistisch, Folgendes in einer Physi-Ausbildung alles zu lernen? Kommt mir viel vor. Weiß ich, lass mal reingucken. Kann ich das aufmachen? Okay, kann man aufmachen. Muss aber ein bisschen vorsichtig sein, weil ich hier im Stream einfach anklicke. Wer weiß nicht, dass da Buba gezeigt wird und ich krieg Probleme. Also, Schwerpunkt. In welchem Kontext ist es jetzt? Stellenanzeige für... also der Kontext würde mich jetzt schon interessieren, so Physi-Ausbildung und da steht dann irgendwie ein Abteilungs-, ein Abschnitt drinne, das lernen sie bei uns oder wie? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Okay, Schwerpunkt Netzwerktechnik in unserem Online-Server-Team. Systemadministration Linux, Windows, Mac. Ja, allein schon das ist blödsinnig. Okay, in der Ausbildung ist es nicht ganz so blödsinnig, weil viele Unternehmen machen das ja so, dass du in der Ausbildung ein paar Stationen durchgehst und da kann es durchaus sein, dass du mal in einem Linux, in einem Windows und in einem Mac-Team landest, wobei ich wenig Unternehmen kenne, die das alles gleichermaßen gewichtet haben. Ja, aber du wirst ja schon relativ schnell feststellen, dass du auf Windows Kacke findest und lieber Linux machst. Gehe ich zumindest mal von aus. Verwendung von Virtualisierungstechnologien, VMware, vSphere, Docker, AWS, EC, Elastic. Warum heißt bei Amazon alles Elastic, Mann? Können die das? Das ist das Schlimmste bei AWS, ohne Scheiß. Ich habe mit AWS noch nicht viel gemacht, aber bei AWS ist alles so super kryptisch bescheuert benannt. Okay. Verwendung von Virtualisierungstechnologien, VMware, Docker, AWS, Automatisierung von Installationsprozessen, Puppet und Vagrant. Okay, Puppet ist wirklich outdated, overrated, cheapated. Gibt noch ein paar, die das haben, aber du findest kaum noch Leute dafür. Ansible ist the way to go und Vagrant ist übrigens von den gleichen Leuten, die auch Terraform und Consul und Vault und was haben die noch so alles gebaut haben. Vagrant war das allererste Projekt von dem Typ, von den Typen. Aber benutzt, also mir fällt eigentlich keiner mal ein, der noch wirklich Vagrant benutzt. Administration von Storage-Systemen, VMware SAN, NetApp, Log-Management, Elasticsearch, Kibana, Logstash. Warum eigentlich alle drei? Warum? Okay, Monitoring der Systeme, CheckMK, OMOD. Was ist OMOD? OMD. Monitoring. Open Monitoring Distribution. Ach, das ist CheckMK als fertige Installer oder was? Metric Beats Plugins. Administration und Konfigurierung von verteilten Datenbanksystemen MySQL Percona Solr. Ist Solr nicht Lucene Search Engine Kram? Administration und Konfiguration von Key Value Stores, Redis, Memcache, RabbitMQ, Apache, PHP, FPM, okay. Administration der internen Netze. iOS, übrigens nicht mit Apple zu verwechseln. Das Zeug hieß schon iOS, bevor iOS iOS war. Administration der produktiven und Standort Firewall. FortiGate PFSense, VPN-Lösung. PFSense, nochmal. Load Balancer, HA-Proxy, F5, Apache. Einrichtung, Überwachung von Backup-Lösungen, Backup-PC, Da haben sie aber auch alles drin, ey. VM, Shell-Skripte, Installations-Config und weitere produktive Linux-Server, Installations-Config, ob der eingesetzten Software, übrigens Open Source, Konzeption von Server-Architektur, Störungs- und Problembehandlung sicher und wiederherstellen. Also, Chat, ja, das kann man während der Ausbildung schon alles lernen. Du wirst das nicht alles im Detail, in der Tiefe lernen, dass du sagst, ich bin ein Experte da drin, da drin, da drin, da drin, da drin, da drin, da drin. Aber mal die Themen alle streifen in der Ausbildung, klar, warum nicht? Ja, das gebe ich euch recht, Chat. Das liest sich etwas wildwüchsig, das stimmt. Aber das kommt wahrscheinlich daher, weil es den Laden schon eine Weile gibt. Die haben mit Puppet angefangen, sind gerade am Umbauen auf Ansible, ich meine, ich bin ja froh, dass hier keine Checkpoint-Firewall mehr drin steht. Kennt den Krempel noch jemand von früher? Checkpoint Firewall 1? Ja. Ich erinnere. Dunkel, Alter. Ja, genau so sah das aus, Mann. So sah das aus. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt aussieht. Gibt's das überhaupt noch? Aber man sieht, das ist aber mal richtig aktuell. Guck mal. Es wird unterstützt. Solaris 8, 9, 10. Windows 2000, 2003 Server. Red Hat 3. Und Nokia IPSO. Keine Ahnung. Okay, den Kram gibt es ernsthaft immer noch. Wisst ihr, wenn ich auf der Webseite kein Screenshot vom Management-Interface sehe, weiß ich, es ist einfach nur Business Enterprise-Geschwubbel und Scheiße. AI-Check. Na, alles richtig im Detail kann man ja davon gar nicht können. Historisch gewachsen, genau. Okay, Leute. Ich muss jetzt ins Bett, gell? Schon spät. Boomer müde. Boomer schlafen. Du findest sicherlich was in der Ausbildung, was dich interessiert. Und dann kannst du den anderen Kram skippen. Alles klar. So, Leute, ich muss ins Bett. Wir hören uns. Bis dann. Macht's gut. See you.